Ja, aus einer ganzen Reihe von Gründen ist das eine Utopie. Also erstmal klingt das natürlich sehr gut. Alle sollen zum sozialen Jahr verpflichtet werden, gerade junge Leute. Man sieht ja gerade im Zivildienst auch, wie viel das gerade jungen Männern bringt, die so in der Pflegeeinrichtung oder mit behinderten Kindern oder mit alten Leuten zusammen sind, wie sehr das Menschen auch verändert, auch wenn sie nachher Betriebswirt oder Möbelschreiner werden. Das ist ja dann egal. So, von daher klingt das erstmal sehr gut. Aber es gibt einmal hohe verfassungsrechtliche Hürden, die nach dem, was ich sehe, einfach zu hoch sind. Es ist unpraktisch und einfach zu teuer. Also von daher gibt es, glaube ich, keinen, der sich näher richtig damit beschäftigt, der sagt, das ist eine tolle Idee. Es ist immer eine Idee von Leuten, die so ein bisschen drauf gucken und sagen, könnte man ja eigentlich mal machen.
Was würde denn die Einführung eines Pflichtdienstes in Deutschland bedeuten? Also was wären wirklich die Konsequenzen?
Ja, die Konsequenz wäre, dass man erstmal ja, je nachdem wie stark ein Jahrgang ist, 600.000, 700.000 junge Menschen einberufen würde. Und das heißt, man hätte natürlich noch viel, viel mehr als heute bei Wehrpflicht und Zivildienst zusammen Menschen, die einfach da sind und die man unterbringen müsste, die man adäquat entlohnen müsste, für die man auch erstmal eine Arbeit finden müsste. Also die Krankenhäuser und auch die jetzigen Zivildienststellen, das sind so ungefähr 200.000, das heißt, man müsste das zweieinhalbfachen. Und die Kosten sind dramatisch, das ist das eine. Also es gibt Volkswirte, die rechnen bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr, wenn man auch die Ausbildungskosten, die entgangenen Löhne, also praktisch den Fortschritt, den diese Menschen beruflich sonst gemacht hätten, mit einrechnet. Aber schon allein die Lohnkosten, sagen die meisten, sind 7,5 Milliarden Euro einfach, dass diese jungen Leute an Lohn so kriegen würden, wenn man den heutigen Sold einrechnet. Also von daher kann man sagen, ist da schon mal eine ganze Menge Geld weg.
Jetzt nehmen wir an, das Geld wäre trotz alledem da. Wie realistisch ist denn eine politische Umsetzung?
Die politische Umsetzung ist deswegen problematisch, weil einfach das Grundgesetz und die Europäische Menschenrechtskonvention dagegen stehen. Also man kann sagen, im Grundgesetz ist ja, wenn man den Artikel 12 sich durchliest, könnte man ja denken, naja, da steht ja schon drin, dass man durchaus zu einem Dienst herangezogen werden kann. Allerdings heißt es da zu einem herkömmlichen Dienst. Und das wollte der Gesetzgeber auch ganz bewusst. Die wollten ganz bewusst sagen, der Staat kann nicht einfach einen neuen Dienst, also eben wie es die Nazis 1938 getan haben, kreieren, sondern es gibt natürlich bestimmte Deicharbeiten, es gibt freiwillige Feuerwehr, es gibt sagen wir mal, Dienste wie Schöffe, wo man sich nicht entziehen kann. Also es gibt bestimmte Dinge, wo der Staat seit Alters her sagt, da verpflichte ich meine Bürger. Aber darüber hinaus darf er nicht einfach irgendwie einen neuen Dienst kreieren. Und da gibt es eigentlich alle wichtigen Verfassungsrechtler, die ich so kenne, die ich jetzt so gelesen habe, die sagen, da geht es eigentlich kein Weg dran vorbei. Und wenn der Weg jetzt am Grundgesetz vorbeiging, wenn man sagt, man könnte ja das Grundgesetz ändern mit Zweidrittelmehrheit, könnte man sagen, dieses herkömmlich streichen wir, dann tritt die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft. Und diese Menschenrechtskonvention, die sagt auch, niemand darf zu einem Zwangsdienst verpflichtet werden. Also außer Wehr- und Zivildienst steht drin oder aber im Katastrophenfall, also wenn wirklich irgendwas passiert. Dass es in Deutschland zu viele einsame alte Menschen gibt und zu wenig Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder, das fällt nicht unter diesen Notfall, sondern da muss irgendwie Überschwemmung, Katastrophe, sonst irgendwas passiert sein. Also von daher, nach allem, was ich sehe, sind diese verfassungsrechtlichen Hürden oder diese rechtlichen Hürden so hoch, dass, glaube ich, kein Gesetzgeber sie seriöserweise überspringen kann. Die werden sich alle vor allen Verfassungsgerichten in Deutschland und in Europa eine blutige Nase holen.
Aber warum wird denn dann auch auf politischer Ebene immer wieder darüber gesprochen? Also ich meine, sind das Menschen, die sich einfach gar nicht mit der Gesetzgebung auskennen?
Manchmal denke ich ja. Also manchmal denke ich, da gibt's einfach, ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Und man hat so das Gefühl, es geht auch was verloren mit dem Zivildienst. Das ist ja ganz interessant, dass eines der wichtigsten Argumente für die Wehrpflicht in den vergangenen Jahren der Zivildienst war. Da hat sich was total umgedreht. Also in den 50er Jahren war es so, da war natürlich die Wehrpflicht, man sah zwei Blöcke nebeneinander, man sah die Kriegsgefahr, man hatte den Eindruck, wenn wir keine Bundeswehr, keine NATO haben, dann werden wir bald halt in den kommunistischen Ostblock einverleibt. Und da gab es dann für wenige Menschen, die sich diesem Dienst entziehen wollten, aus Gewissensgründen, gab es dann natürlich den Zivildienst. In den letzten Jahren war es genau andersrum. Da haben alle gesagt, na ja, diese Gefahr ist vorbei, aber wenn wir den Wehrdienst abschaffen, dann ist dieser Zivildienst nicht mehr da. Das heißt, man sieht natürlich, was an diesem Dienst verloren geht. Nur muss man dann halt andere Wege finden, um den zu ersetzen. Und das haben ja die Sozialverbände auch durchaus, finde ich, ganz logisch vorgeschlagen, nämlich, dass man den Freiwilligendienst stärkt.
Ja, glauben Sie denn, dass der wirklich eine Zukunft hat? Also werden so viele Menschen freiwillig auf die Idee kommen und sich ein Jahr dort zu verpflichten?
Ich glaube, dass man damit viel machen kann. Also man sieht ja jetzt schon, dass es beim freiwilligen sozialen und beim freiwilligen ökologischen Jahr jedes Jahr mehr Bewerber gibt, als sie Stellen haben. Also das heißt, es ist ein Bedarf da, der tatsächlich auch ausgebaut werden kann. Das bieten die Sozialträger an. Und dann hängt es natürlich auch wieder sehr stark vom politischen Willen ab, diese Dienste auch auszubauen. Man kann ja sagen, zum Beispiel, wer Medizin studieren will und vorher dieses Jahr in der Pflege gemacht hat, der kriegt den Platz leichter. Oder man kann sagen, vielleicht ist das auch ein Einstellungskriterium für den öffentlichen Dienst, dass man sagt, wer dieses freiwillige Jahr gemacht hat, der kriegt da Bonuspunkte. Also in irgendeiner Form muss man natürlich auch immer probieren, der Freiwilligkeit der Menschen ein bisschen nachzuhelfen, also auch gerade bei jungen Leuten.
Und wie sieht es da mit Geld aus? Also weil gerade eben haben wir schon über die Kosten gesprochen. Also ist denn dafür dann genügend Geld da, um dieses freiwillige Jahr zu entlohnen?
Also wenn man sieht, welche Kosten nun für dieses Pflichtjahr veranschlagt werden, da kann man sagen, das kriegt man mit einem Drittel des Geldes hin oder sogar noch weniger, weil man braucht ja auch nicht diese 700.000, 800.000 Menschen, sondern man braucht vielleicht 200.000 oder 250.000 höchstens. Und das ist durchaus möglich, das ist, denke ich, drin. Und das Interessante ist ja, es gibt immer so eine Klage, dass die Jugend von heute sich nicht mehr engagieren will. Das stimmt einfach bei näherem Hinsehen so nicht. Es gibt natürlich junge Leute, die sehr auf den Beruf fixiert sind, zum Teil aber auch deshalb, weil ihnen Angst gemacht wird, weil ihnen gesagt wird, wenn du jetzt nicht sofort studierst, ins Ausland gehst, dann mit einem tollen Praktikum wiederkommst und dir keine Unschärfen leistest, erst dann kriegst du einen Job. Wenn aber man andersrum sagt, dieses freiwillige Jahr ist etwas, was dich qualifiziert, auch um weiterzukommen, menschlich, aber auch beruflich, dann wird es auch viele Leute geben, die sagen, ich mache das oder ich interessiere mich dafür. Was die Sozialverbände ja auch fürchten, ist, dass ganz viele Leute auch reingedrückt und reingezwungen werden, die auch für diese Arbeiten gar nicht geeignet sind. Also ich wollte auch nicht jeden, sag ich mal, irgendwie Partygänger haben, der dann auf einer Pflegestation sitzt und mit alten Leuten reden soll und das vielleicht aber gar nicht kann. Auch das sagen die Sozialverbände, das wollen wir eigentlich gar nicht. Also wir wollen keine gezwungenen Menschen haben, die mit schlechter Laune irgendwie bei uns rumhängen, sondern wir wollen Leute haben, die sagen, das ist eine tolle Idee und das ist was für mich und ich entwickle mich da weiter.
Zu Beginn unseres Gesprächs sprachen wir von einer Utopie. Träumen wir doch mal von einer Zukunft. Wie sieht Ihre Zukunft aus in 5 Jahren? Was wünschen Sie sich persönlich?
Das ist schon so eine Utopie oder so ein Traum, den ich habe, dass es gelingt, mit Werben, mit Anreize schaffen, genügend Jugendliche, junge Erwachsene zu kriegen, die sich auch darauf einlassen, in diesem sozialen Bereich, der nie ganz zu finanzieren ist, weil es immer mehr Arbeit gibt, immer mehr Zuwendungsbedarf gibt, als man bezahlen kann, der sich da aber engagiert und da auch ein bisschen, platt gesagt, die Welt besser macht.